Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Hallo und herzlich willkommen, ich bin Axel Metz und in der aktuellen Podcast-Folge spreche ich mit dem Musiker Wolfgang Niedecken, der mit seiner Rockband Bab deutschsprachige Musikgeschichte geschrieben hat und noch immer schreibt. Wenn ihr den Podcast am Erscheinungstag hört, dann direkt vor dem Chemnitzer Open-Air-Konzert von Bab am Wasserschloss Klaffenbach am 5. Juli. Wolfgang, ich sag mal, so viel schöner kann eigentlich ein Sommerabend gar nicht werden.
Nee, es ist schön. Ich habe das also komplett in Erinnerung. Ich glaube, wir haben zweimal da gespielt. Und es war jeweils schon allein die Anreise durch diese wunderbare Landschaft. Und dann irgendwann sieht man dann von Weitem, sieht man dieses Schloss und dann darf man da reinfahren. Und das ist alles so, das ist eigentlich wie in einem Märchenfilm, wenn man es genau nimmt. Und das Publikum ist prima. Die haben... Die freuen sich, dass man spielt. Und ich glaube, sogar in dem Sommer, wo die ganzen Attentate stattgefunden haben, haben wir da gespielt, an dem Tag, wo in der Türkei den Putsch war. Da erinnere ich mich gerade. Kam man von der Bühne runter und dann hieß es, in der Türkei wurde geputscht. Und dann sind wir noch ins Hotel bis, wo sind wir da hingefahren? Nach Dresden, glaube ich. Und die ganze Nacht über dann... geguckt, was da passiert ist, weil Türkei habe ich eigentlich gute Verbindungen hin und war ich schon sehr besorgt. Aber das sind so Sachen, wenn man viel auf Tournee ist, dann hat man von in jeder Stadt irgendwas, wo man denkt, ja, stimmt, das war da. Und jetzt fiel mir jetzt gerade ein, dass das muss genau da an dem Abend gewesen sein.
Was ich ja immer wieder faszinierend finde, Bab hat in Sachsen sehr, sehr viele Fans. Und obwohl ja das Kölsch ja ein völlig anderer Dialekt ist und man da auch wirklich sich Gedanken machen muss, um da auch inhaltlich mitzukommen, wenn einer Kölsch spricht, die sächsischen Fans sind extrem textsicher, was eure ja. Musik angeht.
Das ist so. Also gerade diese Alben, die wir jetzt spielen, also wir spielen ja bei der Zeitreise nur Songs, die jünger sind, die... Also kein Song darf jünger sein als 40 Jahre. Das heißt, wir spielen die Sachen aus unseren Anfangsjahren, aus den ersten 8 Jahren in dem Fall. Und in dem Fall dann auch jetzt mittlerweile, weil das jetzt auch, weil dieses Album auch die 40 Jahre Schallgrenze durchbrochen hat, spielen wir dann auch Sachen vom Salzieberg und Bier Album, was sehr sachdienlich ist. Weil das Folgeprogramm, was wir im Winter gespielt haben, da waren schon einige Balladen bei, die leise Balladen, die man Open Air nicht unbedingt spielen kann, weil da die Aufmerksamkeit nachlässt. Und wir konnten dann schön auffüllen mit Sachen vom Salzieberg und Bieralben, weil da sind einige Klopper bei, die auch ordentlich die Bühne rocken. Also das Programm ist wunderschön. Ich spiele das hier jetzt jeden Tag mindestens einmal durch hier für mich. Und ich freue mich total, dass wir dann endlich wieder losfahren können.
Diese frühe Zeit, ich habe ja in Vorbereitung auf unser Gespräch schon mal festgestellt, ihr seid ja nächstes Jahr mit dem 50-jährigen Bandjubiläum dran. Ja. Das ist so eine Zeitreise für euch.
Das ist überhaupt irre. Also als wir angefangen haben, haben wir gedacht, okay, dann das machen wir jetzt mal 2-3 Jahre. Und dann gehen wir wieder unseren eigentlichen Berufen nach. Aber dass das mittlerweile jetzt im 49. Jahr, also wir haben 79 das erste Album aufgenommen und seit 81 machen wir das überregional. Das ist schon ein unfassbarer Zeitraum. Das muss man sich mal vorstellen. Überhaupt diese ganze Rock'n'Roll-Ära mit gestalten zu dürfen, das war schon großartig. Also wir haben ja nicht irgendwie, wir waren ja keine Coverband oder sowas, sondern wir haben immer unser eigenes Ding gemacht und wir haben immer, wir sind auch immer zu den Leuten hingefahren, um da zu spielen. Und wir haben es uns auch nicht bequem gemacht. Wir hätten ja auch immer nur die großen Hallen spielen können und sagen, okay, dann müsst ihr halt alle in die großen Städte fahren. Aber wir sind auch immer vorsätzlich auch in die tiefste Provinz gefahren, weil das einfach Spaß gemacht hat.
Das ist ja das, was ich an euch so extrem interessant finde. Ihr habt die ganz großen Open-Air-Veranstaltungen gemacht, in den 80ern auch. Ihr habt auch in Clubs gespielt, Hallen immer die komplette Bandbreite.
Ja, klar. Also es ist ja schön, diesen Beruf ausüben zu dürfen, der ja eigentlich aus dem Hobby entstanden ist. Das muss man auch immer wertschätzen. Ich habe mich nie verbogen. Ich habe nie irgendwas gemacht, wo man mir geraten hat, das ist jetzt der Trend, das musst du unbedingt machen. Sondern ich habe immer mein eigenes Ding gemacht. Und wir haben auch immer uns wieder erneuert. Wir haben auch immer wieder neue Platten gemacht. Wir hätten uns da auch einfacher machen können und immer nur die Hits spielen. Aber irgendwann läuft sich das dann tot und dann wird ja auch der sowieso immer dasselbe, weil die Band, die spielen immer die gleichen Dinger. Und das, so eine Band waren wir nie. Also wir haben uns immer wieder erneuert, haben immer wieder für neues Material gesorgt. Wir sind immer up to date geblieben. Wir haben immer das verkörpern können, was wir da auf der Bühne tun.
Natürlich wollen eure Fans die großen Kracher hören, die wollen verdammt lang herhören, die wollen Kristall nachhören, du kannst zaubern, die ganz, ganz großen Dinger. Was ist so für dich das Hauptkriterium gewesen, zu sagen, diese Titel müssen sein, aber wir haben auch noch ein paar andere Titel, die wir zum Teil ewig nicht gemacht haben. Was war so für dich so, was waren so die Kriterien, diese Titel auszusuchen?
Als diese Idee für die Zeitreise kam, haben wir ja zunächst mal gesagt, wir spielen alles von den beiden Durchbruchsalben. Also von dem Album Verustischnege und von Drinnen und Russe. Und da spielen wir alles und dann eben noch ein paar Stücke von den ersten beiden Alben. Das war, und es darf kein Stück darf jünger sein als 40 Jahre. Das war schon mal dieses Ding. Und auf diesen beiden Alben sind natürlich jede Menge von den Krachern rauf. Also ob das jetzt verdammt lang her ist, du kannst saubere Kristall nach, Gradus. Da sind schon jede Menge Müsli-Man, da sind jede Menge von den Stücken drauf. Und jetzt in dem Fall, dadurch, dass wir jetzt eben Salzieberg und Bier dann auch noch die Schallmauer durchbrochen hat, können wir dann eben auch davon spielen. Und wir haben das schon so ausgesucht, dass die Leute möglichst alles kennen und da jetzt sich nicht großartig überlegen muss, was mag das jetzt für ein Stück sein. Eigentlich sind das die Platten, die in jedem ordentlichen deutschen Haushalt sind.
Praktisch Kulturgut hier bei uns im Land.
Ja, das ist auch schön. Ich meine, da muss man ja mal sagen, also das ist ja auch nichts Selbstverständliches, dass da eine Band seit fast 50 Jahren unterwegs ist, die ihren eigenen Dialekt weiter singt. Das hat uns aber umso glaubwürdiger gemacht. Wir hätten uns ja auch anpassen können. Und dann wäre aber irgendwie dieses gewisse Etwas wäre dann verloren gegangen. Dann wären wir womöglich austauschbar geworden. So, also Bab ist nun alles, aber nicht austauschbar, auf keinen Fall.
Ich kann mich dran erinnern, da war ich wirklich noch ein Teenager. Ich bin einer von denjenigen gewesen, die eine Bab Amiga LP ergattert haben. War ich total stolz drauf, dass ich einer von den wenigen bin, die eine gekriegt haben im Plattenladen damals.
Also und wir waren total stolz drauf, dass das Ding veröffentlicht wurde bei Amiga, weil wir wussten, wir hatten ja viele Zuschriften aus der damaligen DDR und wir wussten, was das den Leuten bedeutete. Das war ja noch die Zeit, wo dann irgendwie eine Oma irgendwie eine Kassette mitgebracht hat und die wurde dann tausendmal kopiert, dann wurden die Texte rausgeschrieben. Das war richtig viel Arbeit als Bab-Fan. Und dann erschien dann tatsächlich auf Amiga von Drinnen und Russe. Das war für uns ganz, ganz großartig. Ich war mit einem ganz, ganz großartigen Gefühl. Und dann kam dann irgendwie diese Fernsehsendung rund. Dann kam diese Tournee, wo man uns zensieren wollte. Da ging es in die andere Richtung. Aber das ist alles mittlerweile deutsche Geschichte. Das ist jetzt über 40 Jahre her, muss man sich vorstellen. Und dieses Stück, woran es dann gescheitert ist, das spielen wir sogar jetzt bei der Tour. Deshalb spielen wir hier. Also das ist manchmal, wenn ich diese Stücke auf der Bühne spiele, was da für Filme bei mir auch im Kopf abgehen, das ist unfassbar. Ich kann mich an solche, so viele Einzelheiten erinnern. Das ist schon schön, sein Leben so verbringen zu dürfen.
Ich kann mich auch noch ganz deutlich daran erinnern, damals im Westfernsehen habe ich dann davon erfahren, dass ihr doch nicht auf Tournee kommt. Ja, und ja. Ich kann mich noch sehr deutlich an eure niedergeschlagenen Mienen erinnern, als ihr das dort bekannt gegeben habt, warum und weshalb. Und man muss ja auch sagen, Partei und FDJ-Führung haben ja versucht, euch ordentlich auch Dreck an die Backe zu schmieren.
Ja, die Lieben, die haben uns falsch eingeschätzt. Die haben uns irgendwie für so eine SDRJ-Band gehalten. Und wir waren nun alles andere als linientreuer. Wir waren eine Rock'n'Roll-Band. Und die hatten gedacht, sie könnten uns da vor irgendeinen Karren spannen. Viele haben sich ja vor einen Karren spannen lassen. Umso dankbarer waren die Leute dann auch, als sie gemerkt haben, hoppla, endlich jemand, der sich nicht vor einen Karren spannen lässt und der sich nicht dressieren lässt, der sich nicht einplanen lässt. Das hat uns letztendlich bei den kritischen Leuten, das ist uns hoch angerechnet worden. Man kann so ein Ding auch sehr populistisch abhandeln und kann sagen, ist doch egal, Hauptsache ist, wir spielen und dann spielen wir halt das nicht, was nicht gewollt ist. Aber so war BAP nie und so wird auch BAP nie sein.
Und ich denke auch, der Zeitpunkt, als ihr die Tour machen wolltet, war so der Zeitpunkt in der DDR, als da ein Knackpunkt passiert ist. Bis dahin, ungefähr in der Zeit, in der ihr dann eure Tournee absagen musstet, war man da noch sehr bedacht und auf der Hut. Und zwei, drei Jahre später sind dann plötzlich Dinge möglich gewesen, die vorher undenkbar gewesen sind.
Ja, das war ja nicht mehr aufzuhalten. Letztendlich war das, nachdem unsere Tour gescheitert ist, war ja zunächst mal absolut Stopp von westdeutschen Bands. Da durfte ja keiner mehr spielen. Also wir haben im wahrsten Sinne des Wortes, der Udo hat sich ja wirklich sehr bemüht zu spielen. Und wir haben dem im wahrsten Sinne des Wortes die Tour vermasselt durch unser Verhalten. Der fand das überhaupt nicht lustig. Hat es natürlich verstanden, weil wir waren ja gut befreundet. Aber Udo wollte unbedingt spielen und er hat ja dann auch im Palast der Republik vor den ganzen Blauhemden gespielt und hat sich Songs auch abhandeln lassen. Das hätten wir alles nicht gemacht. Und umso erstaunlicher war, dass man das tatsächlich mit uns probiert hat. Aber später kam ja dann diese Zeit, wo dann sogar Bruce Springsteen den Weißen See gespielt hat. Ja, da war dann und den Bruce hat man auch nicht einplanen können. Man hat zwar vielleicht gesagt, etwas milder formulieren, dass das Wort Grenzen nur ja nicht vorkommt. Da waren es dann halt Schranken. Aber da war das alles schon so weit fortgeschritten, das war nicht mehr aufzuhalten. Das war nur eine Frage der Zeit, dass die Leute den Mut hatten, gegen dieses Unrechtsregime sich zu positionieren. Das war eine Frage der Zeit. Und ich weiß nicht, die Montagsdemos, gerade die Montagsdemos in Leipzig, mittlerweile mein Freund Sigi Schäfke dann oben vom Kirchturm aus fotografiert hat, gefilmt hat, dann diese Filmmaterial in den Westen geschleust hat, durch einen Spiegel-Korrespondenten. Das lief dann, einen Tag später lief das dann in den Tagesthemen. Dann haben die Leute gemerkt, hoppla, da fahren ja gar keine Panzer auf. Wir können demonstrieren. Wir müssen möglichst viele sein, damit der Druck größer wird. Das war nicht mehr aufzuhalten. Da war irgendwo ein Punkt überschritten, wo das nicht mehr aufzuhalten war.
Da war damals, als Bruce Springsteen in Berlin aufgetreten ist, noch nicht so wirklich was zu spüren. Schlauer ist man erst im Nachhinein. Was ist dir damals so durch den Kopf gegangen, als du gehört hast, Mensch, Bruce Springsteen kommt nach Ost-Berlin?
Also zu der Zeit kannten wir uns ja noch nicht persönlich. Wir haben uns dann später erst kennengelernt. Aber das war für ihn auch, ich habe mich ja mit ihm oft darüber unterhalten, das war für ihn auch ein ganz, ganz wichtiger Moment und auch eine ganz, ganz wichtige, ein wichtiges Statement, dahin zu gehen und mehr oder weniger Klartext zu sprechen. Also ob da jetzt drin der Begriff Grenze vorkommt oder Schranke. Jeder hat gewusst, was gemeint war und dass dann im Publikum amerikanische Flaggen geschwenkt wurden. Das war schon ein Ding und man wusste auch, wofür Bruce Springsteen steht. Das war jetzt nicht der kalte Krieger oder irgendwas. Das war schon ganz klar, das ist einer von uns. Und das kam eins zum anderen und irgendwann hat der Schabowski dich dann angeblich verlesen. Es war super. Ich habe es live im Fernsehen miterlebt.
Ja, ich glaube, er hat sich wirklich verlesen. Er wusste nicht so richtig, was er erzählt.
Ja, es war. Ich lese gerade von Christoph Hein dieses Buch Narrenschiff. Ein wunderbares Buch, kann ich nur empfehlen. Wunderbar. Wo man auch als Wessi sich reinversetzen kann in diese Familien, die irgendwie gucken mussten, dass sie klarkommen, die sich aber nicht anpassen wollten. Das war ein sehr, sehr toll geschriebenes Buch, kann ich nur empfehlen.
50 Jahre Bab stehen vor der Tür, du hast deinen 75. Geburtstag gefeiert. Das bringt uns so langsam zu der Frage, auch wenn es die Rolling Stones gibt, die immer noch völlig unkaputtbar wieder einen neuen Tourplan, die ein Album rausgehauen haben, wo man sagen muss, Hut ab, die alten Herren, die wissen noch, wie es geht und sie sind auch noch aktuell. Was hast du für die nächste Zeit geplant?
Ich will nicht allzu viel vorausplanen, weil das ist ja immer so, wenn man so eine, also natürlich planen wir jetzt natürlich unser Jubiläumsjahr. Das geht ja gar nicht anders, weil man muss ja die Locations dafür kriegen, man muss ja irgendwie die Crew, man muss den Kram buchen, den man braucht, aber jetzt die länger als das Jubiläumsjahr im Vorausplanen, mehr will ich jetzt erstmal nicht machen, weil ganz klar, ich bin jetzt 74, im nächsten Jahr bin ich 75. Ich muss halt gucken, wie meine Kräfte reichen, ob meine Konzentration vor allen Dingen reicht, um sowas zu machen. Wir stehen ja 3 Stunden 15, manchmal 3 Stunden 20, auf 3 Stunden 3,5 Stunden auf der Bühne. Ich muss das schon abschätzen können, was ich mir zumuten kann, weil von meiner Konstitution ist ganz viel abhängig. Und dann irgendwie eine Tour spielen, wo ich mit Ach und Krach, mit Hängen und Würgen da durchkomme, das will ich mir nicht zumuten und den Leuten auch nicht zumuten. Das muss man Schritt für Schritt machen. Aber jetzt planen wir erstmal unsere Zeitreise. Dann habe ich ja noch dieses Projekt, dieses Nebenprojekt mit dem Mike Hertigen, dieses zwischen Start und Ziel, Lieder und Geschichten aus dem Leben. Das macht einen Riesenspaß. Da kann man das im Kleinen machen. Und das macht, wir haben ja mit der gleichen Besetzung auch schon über 100 Stücke von der Dylan-Reise gespielt. Das macht einen Riesenspaß, aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, man weiß ja gar nicht, vielleicht kommt irgendwann der Moment, wo ich sage, Alter, sei ehrlich zu dir, du schaffst das eigentlich jetzt gar nicht mehr. Und den Punkt will ich auch nicht verpassen.
Klar, das möchte niemand. Man möchte immer dann sagen, okay, also wenn es nicht mehr geht, ich habe vorher rechtzeitig einen guten Schlusspunkt gefunden. Wie hältst du dich denn eigentlich fit? Weil so als Frontmann auf einer Bühne, du machst ordentlich Kilometer, du machst Schritte, du brauchst Luft zum Singen. Wie hältst du dich fit?
Ja, also ich setze mich jeden Morgen eine Stunde auf einen Heimtrainer und trete da ordentlich rein. Gucke ich mir halt irgendwelche Serien an auf dem iPad. Eine Stunde, bis ich richtig gut durchgeschwitzt bin. Also so, wenn ich das so ablese, das sind das so 26 Kilometer, die ich da fahre mit dem Fahrrad. Früher habe ich das in der Natur gemacht. Mittlerweile habe ich da ein bisschen Muffe. Weiß der Geier, wenn der alte Mann hinfällt, die Knochen sind nicht mehr so biegsam wie einst im Mai. Das mache ich mal lieber zu Hause. Aber es ist gut und ich halte mich fit, ich mache meine Übungen, ich ernähre mich vor allen Dingen sehr gesund, trinke sehr wenig Alkohol, also ich achte schon sehr auf meine Gesundheit und das ist das, was ich dazu tun kann und eben halt auch ehrlich zu mir selber sein und mir nichts vormachen. Und wenn ich also, es gibt ja so Leute, die haben keine guten Freunde, die ihnen raten, von wegen, Alter, mach jetzt mal halblang, ist jetzt genug, reicht oder so. Also das ist bei uns in der Familie vollkommen klar. Jeder ist berechtigt in der Familie zu sagen, Papa, hör jetzt, ist gut jetzt, lass mal sein. Wenn das kommt, ich werde auf jeden Fall auf meine Familie hören, aber vorher werde ich wahrscheinlich es schon selber merken.
Das ist sehr schön, wenn man Leute um sich hat, die einem die Wahrheit sagen, selbst wenn man sie nicht so gerne hören möchte. Ne?
Ja, nee, das ist schon, das auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig. Also wir haben immer in unserer Familie immer ganz, ganz offen geredet. Das ist, also, weißt du, so ein Juppie hieß das Schicksal, braucht ja keine Sau.
Wenn du auf dem Heimtrainer sitzt und da deine Runden drehst, mit einer Serie auf dem iPad, was hat dir so als letztes gefallen? Was hast du da gemocht?
Was habe ich als letztes? Ich habe jede Menge Robert De Niro Filme und wie heißt der, Filme nochmal neu gesehen und die kann ich mir alle 10 Jahre wieder neu angucken. Ich bin immer komplett fasziniert, was das für unfassbar schauspielerische Leistungen sind. Aber hier auch der, wie heißt der, Duft der Frauen. Also das sind so meine Helden, Al Pacino. Alles, was man an Al Pacino gucken kann, das habe ich mehr oder weniger verinnerlicht. Also das war so die Zeit, als diese Sachen gedreht wurden. Das war halt so die Zeit, wo es auch noch mit Bab losging.
Weil du gerade Robert De Niro gesagt hast, hast du diese Serie gesehen, als er diesen ehemaligen US-Präsidenten spielt?
Ja, auch Zero sehr Day? Gut. Sehr, sehr gut. Ja, klar. Ja, großartig. Hat mir sehr gut gefallen.
Fand ich auch sehr, sehr großartig.
Ja, doch toll, toll, toll. Also toll gefilmt, tolle Schauspieler. Das ist schon großartig. Ja.
Gut. Sehe ich auch so. Weil du gesagt hast, in den 80ern, ihr habt ja den Soundtrack auch für die 80er mitgestaltet. Es gibt kaum eine Dokumentation über die 80er Jahre, in der ihr nicht auftaucht, wenn es um die Friedensbewegung geht, wenn es darum geht, die Anti-Atomkraft-Bewegung. Wie fühlt sich das an, wenn man so Soundtrack eines Jahrzehnts ist?
Also ich kann mich ja gut in die Zeit noch reinversetzen. Ich kann mich auch, da ich auch sehr selbstkritisch bin, kann ich auch sagen, da haben wir damals an der und der Stelle haben wir uns geirrt oder was. Und das ist mittlerweile anders, ist alles anders gelaufen. Das ist in Ordnung, weil das ist eine Sache aus meinem Studium damals, das Kunststudium. Unser Kunstgeschichtsprofessor hat uns immer klar gemacht, er hat gesagt, die Kunstgeschichte wiederholt sich wie auf einer Wendeltreppe, immer auf einer anderen Ebene. Und da muss man einfach deine Lehren draus ziehen, wenn man eigentlich die nächste Wendung kommen sieht, besser ist, man sieht sie vorher kommen, als irgendwie nachher geplättet zu sein, was ist denn jetzt passiert. Also ich bin nach wie vor sehr aufmerksam, was das Zeitgeschehen betrifft, wenn ich nicht jeden Tag eine ordentliche Zeitung gelesen habe und meine Nachrichtensendung gesehen habe und ich fühle mich uninformiert, kann ich schlecht schlafen. Dann ist mir schon echt lieber, ich tue mir den ganzen Horror rein und weiß wenigstens Bescheid. Es ist keine einfache Welt im Moment. Momentan ist es wirklich sehr, sehr... ich weiß auch jetzt nicht so richtig, wo man die Hoffnung draus ziehen soll. Nach Trump, nach Putin, das, was Netanyahu mit seiner ultrarechten Regierung da in Gaza anzettelt, ist furchtbar. Dann geht schon Pakistan und Indien aufeinander los. Das sind keine unbedingt friedensbewegten Zeiten. Aber man muss irgendwie damit klarkommen und man muss sich irgendwie dazu positionieren. Ist nicht so einfach. Und das Einzige, was ich weiß, das, was wir machen mit BAP, wir haben ja dieses wunderbare Ding. Wir haben ja die Sprache der Engel. Wir haben Musik. Wir können mit Musik dafür sorgen, dass die Leute nicht verhärten. Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe. Biermann hat das ja mal gesungen. Du lass dich nicht verhärten in diesen harten Zeiten. Das ist ganz, ganz wichtig, sich nicht verhärten zu lassen, weiter empathisch zu bleiben. Das ist unsere Hauptaufgabe. Als Musiker, als Künstler musst du nicht unbedingt Lösungen aufzeigen. Aber du solltest dafür sorgen, dass die Leute nicht verhärten. Das können wir leisten. Das kann keiner so gut wie Musiker.
Ich sehe gerade, du bist am 15. Januar mit Nedecken zwischen Start und Ziel in Dresden im Stromwerk.
Ja, bin ich gespannt, da weiß man nie. Bin ich wirklich sehr gespannt. Ich freue mich auch sehr auf Dresden. Also, da gibt es wunderbare Leute, die sich auch sehr freuen, dass wir endlich mal wieder nach Dresden kommen.
Und wenn es soweit ist, das Stromwerk ist ungefähr 800 Meter entfernt von unseren Studios. Wenn du vorneweg gerne vorbeikommen möchtest, merkst du
bitte.
Können wir gerne machen,
und dann, ja, sicher.
Ich drücke dir die Daumen für alle deine Projekte, für das Wasserschloss Klaffenbach, für eure Sommertour, für eure ganzen Konzerte. Bleib schön gesund und bleib einfach so wach, wie du bist.
Ich gebe alles.
Ich danke
und
sehr.
Und gut, dass du uns die Daumen drückst. Ja?
Axel trifft Wolfgang Niedecken von BAP am 5. Juli Open Air am Wasserschloss Klaffenbach in Chemnitz. Nächstes Jahr dann im Januar in Dresden und in Bad Elster. Mehr Infos findet ihr auf bap.de. Axel trifft findet ihr auf Facebook und Instagram. Gerne folgen und liken und bitte, wenn ihr den Podcast mögt, weiterempfehlen unter Freunden, Bekannten, Verwandten, Nachbarn und Kollegen. Jede Woche gibt es eine neue Folge auf praktisch allen Podcast-Portalen. Ich bin Axel Netz, sage tschüss, bis zum nächsten Mal.